Erklär mal in der Schule Mitschülerinnen und Mitschülern, dass dein Vater sich das Leben genommen hat. Also erklär das mal 1983. Ja. Da kommt als Reaktion, was war denn da los? Dann gibt's Eltern von Mitschülerinnen und Mitschülern, wo du irgendwann zugetragen bekommst, dass sie sagen, ja, da kann ja die Frau nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Was waren das denn für Familienverhältnisse?
ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und heute begrüße ich Sie wieder mal sehr, sehr gern in meiner Funktion als Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe und Suizidprävention. Und gemeinsam mit mir hier im Studio in Köln sitzt Professor Hegerl, der Leiter der Stiftung, der Vorsitzende der Stiftung.
Ja? Genau, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention.
Ja, habe ich falsch gesagt schon in der Begrüßung? Und Sie sind auch noch Professor in Frankfurt.
Ja, ich habe eine kleine Professur in Frankfurt.
Ne? Lange Jahr hatte eine große Professur, als Sie noch aktiv waren in Leipzig und da waren Sie auch Chef. Und heute haben wir einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, denn man muss sehr vorsichtig sein mit dem Begriff Kult, aber er ist wirklich einer, auf den der Begriff Kultmoderator oder Kultreporter zutrifft. Herzlich willkommen, Frank Buschi Buschmann.
Wunderschönen guten Morgen.
Ist das okay, wenn ich Buschi Buschmann sage? Nicht im weiteren Gespräch, aber zu der Vorstellung.
Ja, es ist tatsächlich so, gibt es eine ganz schöne Anekdote zu. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, in unserer ersten richtigen Sitzung, Herr Buschmann, Sie sind 50 Jahre alt und Sie sind der Buschi? Und dann musste ich ihr ein bisschen was erklären, dass ich damit groß geworden bin und dann war das wieder in Ordnung.
Ja, aber es ist ja wie bei Howard Carpendale, der auch schon ein großartiger Gast in unserem Podcast war, der natürlich auch nicht mehr Howie sein will und Dieter Hallervorden will auch nicht mehr Didi sein. Aber auf der anderen Seite sage ich mal immer, wer schafft es schon, so eine Marke zu werden?
Ja, ich habe da auch gar kein Problem mit, weil das ist Teil meines Lebens, nicht nur meines Berufslebens, sondern ich hieß auch als Steppke schon Buschi und von daher ist das für mich gar kein Problem.
Ja, und für unsere zwei HörerInnen, Sie merken, ich bin ganz auf der höchsten Welle der Zeit, die Frank Buschmann, wie ich ab jetzt sage, nicht kennen, das wusste ich zum Beispiel nicht, war Basketballspieler in der zweiten Liga, ja?
Ja. Für die erste hat es nicht gereicht. Ja, deshalb habe ich dann auch später drüber gesprochen und nicht mehr selbst gespielt.
Ja. Und dann kam natürlich der Durchbruch beim DSF. Erst Basketball, dann Fußball und für ein ganz, ganz großes Publikum die Moderation bei Schlag den Raab. Mhm. Und vor allen Dingen, das war meine Lieblingsmoderation bei Ninja Warrior Germany. Ja. Ja. Wie geht's Ihnen heute aktuell?
Mir geht's super gut. Ich bin zwar noch nicht steinalt, aber natürlich überraschenderweise auch ein bisschen älter geworden. Das heißt, auch bei jemandem wie mir, jetzt lachen alle, die es hören und mich schon mal irgendwo erlebt haben, ich werde so langsam auch ruhiger, schraub auch so ein bisschen die Schlagzahl, was die beruflichen Einsätze betrifft, runter. Und deshalb geht's mir tatsächlich, oder trotzdem würden manche sagen, saugut. Ich bin ganz viel mit dem Hund an der frischen Luft in der Natur. Tut mir gut.
Und man muss ja auch sagen, Sie sind uns heute zugeschaltet aus München. Mhm. Professor Hegerl und ich, wir sitzen im Studio in Köln. Leben Sie da auch in der Gegend?
Ich lebe seit 33 Jahren in München, seit 20 jetzt ganz weit im Süden von München, direkt an und in der Natur. Und ohne, dass ich jetzt zum Waldschrat verkommen bin, das tut mir wirklich richtig, richtig gut.
Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil irgendwie sind Sie auch so der Inbegriff des Ruhrgebietlers.
Ja, ich bin geboren in Bottrop. Das ist wirklich, Inbegriff des Ruhrgebiets. Bin dann aufgewachsen in Hagen. Das ist so Tor zum Sauerland, Ruhrgebiet. Und dann habe ich im Rheinland studiert, in Köln an der Sporthochschule und bin 1993 dann nach München gegangen.
Jetzt sind Sie hier mit einem Thema, was natürlich Sie mal von einer völlig anderen Seite zeigt, als man sie beruflich erlebt hat. Ich habe schon ein oder zwei große Interviews gelesen, eins war, glaube ich, im Zeitmagazin. Also Sie sind damit schon an die Öffentlichkeit gegangen. Das Thema war, und das sage ich vielleicht noch vorweg, Sie haben gerade noch von Ihrer Therapeutin erzählt. Sie sind noch in Therapie?
Jetzt nicht mehr, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ich habe Ich bin nicht in die Therapie gegangen wegen des Suizids meines Vaters, sondern viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte später, die Trennung meiner ersten Frau oder von meiner ersten Frau. Und da habe ich dann beschlossen, ich muss mal an mir selbst so ein bisschen gucken, warum das vielleicht nicht so gut gegangen ist und wo liegt denn da was. Und da bin ich tatsächlich viele Jahre nach dem Suizid meines Vaters in einem ganz anderen Kontext darauf gestoßen, dass ich das Ganze offensichtlich nicht so gut verarbeitet hatte, wie ich es immer gedacht habe.
Ja, nachdem Sie das schon angesprochen haben, das ist das zentrale Thema heute, der Suizid Ihres Vaters. Wie alt waren Sie da?
Ich war 18, bin zwei Monate später 19 geworden, hatte gerade den Sprung in die zweite Basketball-Bundesliga geschafft, war alles geil und dann war alles scheiße.
Ja. Sie wohnten zu dem Zeitpunkt noch zu Hause?
In Hagen, ich wohnte noch bei meiner Mutter, ja.
Ja. Und wie haben Sie davon erfahren?
Boah, das ist so die Geschichte, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und ein Unwohlsein in mir. Es war tatsächlich so, dass ich zu Hause in meinem Kinderzimmer, muss ich sagen, lag, wie immer nach der Schule, so ein bisschen rumgedöst habe und dann hat's geklingelt. Und ich bin an die Tür und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ja. Es stand ein Polizist, ein Kriminalbeamter vor mir und hat mir relativ unverblümt gerade rausgesagt, sind Sie Frank Buschmann? Ja, ich bin Frank Buschmann. Ja, wir müssen Ihnen etwas mitteilen. Ja, was habe ich gemacht? Falsch geparkt oder keine Ahnung. Und dann sagte der, ja, wir haben Ihren Vater heute Morgen um 1.37 Uhr oder ich weiß nicht was genau, in Bielefeld-Senne stattgefunden. Und dann musste ich mich erstmal hinsetzen und habe tatsächlich keine Erinnerung mehr an das, was danach unmittelbar passiert ist. Ich weiß nur, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss meine Mutter anrufen, ich muss meine Mutter anrufen. Die war zu der Zeit in ihrem Geschäft. Sie hat einen kleinen Laden für Gewürze und Küchenartikel. Und die hat genauso perplex reagiert wie ich. Allerdings, im Nachhinein habe ich mir gedacht, die wusste genau, was passiert war. Weil in dem Moment, als ich sagte, Mami, du musst nach Hause kommen, wir müssen was besprechen, da hat sie reflexartig reagiert. Ich kann nicht kommen, ich bin im Geschäft, ich kann nicht kommen. Heute bin ich mir zu 1000% sicher, dass sie exakt wusste, was passiert war.
Das heißt, Sie glauben, Ihre Mutter hatte eine Vorahnung, während Sie vollkommen überrascht worden sind?
Meine Mutter hatte eine Vorahnung, denn wie wir dann erst später im Nachgang, als wir endlich geschafft haben, wirklich mal offen über die Beweggründe meines Vaters zu sprechen oder was die Beweggründe sein könnten. Man muss da ja sehr vorsichtig sein. Da ist uns erst klar geworden, meiner Schwester und mir, als meine Mutter dann erzählt hat, dass es unter anderem schon ein Suizidversuch gegeben hatte. Also die wusste, dass da was im Argen war und es hatte natürlich auch von uns Kindern ferngehaltene Gespräche und Situationen gegeben, wo das Thema, dass er sich das Leben nehmen wollte, großes logischerweise war.
Ja, aber in der Situation, als man Ihnen das mitgeteilt hat, hat man Sie vollkommen allein gelassen.
Tatsächlich, ja, das ist, das war skurril. Ich mache da übrigens im Nachgang auch dem Polizisten überhaupt keine Vorwürfe. Ich glaube, dass der, ich meine, wir reden vom Jahr 1983.
Eben, ja.
Da war das einfach, also entweder war es eine Schande oder Sünde für manche Menschen, dieses Thema Selbstmord, oder aber es war einfach ganz weit weg beziehungsweise nicht existent für viele Leute. Und ich glaube, dass dieser Mann gar keine Ahnung hatte, wie er das in irgendeiner Form, wenn man das denn überhaupt kann, schonend mir beibringen konnte.
Man hört es ja immer, dass die Leute, die solche Nachrichten überbringen, daraufhin ausgebildet werden, dass so knapp und direkt wie möglich zu sagen, ohne jetzt drumherum oder eine eigene Gefühligkeit, sondern im Grunde kurz und nicht unbedingt schmerzlos. Aber Herr Professor Hegel, wissen Sie das? Gibt es da Ausbildungen oder in Filmen sieht man immer, dass da noch ein Psychologe mit dabei ist, der gleich den Hinterbliebenen sozusagen ein bisschen auffängt?
Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie Standard ist. Das Beste ist ja meistens bei solchen schrecklichen Nachrichten, dass man im Kreise der Familie und der Ängsten damit umgeht. Es gibt ja auch Studien bei Riesenkatastrophen, wer besser abschneidet, wer von einem Psychologen danach in der Gruppe betreut wird oder wer zu Hause noch zur Familie geht. Und zum Teil kommt bei den Studien raus, am besten ist, wenn man das im Kreise der Familie erlebt und gemeinsam trauert. Dass jemand ganz allein ist und kriegt dann die Nachricht und dann allein gelassen wird, das dürfte wahrscheinlich heute nicht mehr so Standard sein.
Ja. Wurde das denn bei Ihnen, Herr Buschmann, dann in der Familie besprochen oder aufgearbeitet?
Ja, das ist so eine spannende Geschichte. Ich weiß, dass ich relativ schnell durch die Gegend gelaufen bin und gedacht habe, geh mal mit dem Thema offensiv um und erzähl den Leuten auch, dass dein Vater sich das Leben genommen hat, dass es kein Unfall war und so, weil ich dachte, ich hätte das in Anführungsstrichen schon einigermaßen verarbeitet. Ich war nach 2-3 Jahren, war ich mir komplett sicher, ach, ich habe das verpackt, das war halt eine ganz traurige, bittere Nummer, aber ich habe das verpackt. Aber wir haben, das weiß ich heute, wir haben sicherlich, natürlich haben wir drüber gesprochen, warum hat er das gemacht, wie konnte er nur, aber das kann meiner Meinung nach ja sowieso nicht ganz zeitnah zum Geschehen passieren, dass man das wirklich verarbeitet. Aber wir haben, glaube ich, nicht offen und ehrlich genug miteinander kommuniziert. Ich glaube, wir haben getrauert, wir haben gemeinsam getrauert. Das war schon der Fall. Also wenn ich von wir spreche, ist das meine Schwester, meine Mutter und ich. Aber ich glaube, heute würde man da automatisch sich Hilfe suchen, man würde das begleiten lassen und man würde einfach vielleicht mehr Hinweise bekommen, wie man miteinander trauern kann. Wir haben das so ein bisschen aus dem Bauch raus gemacht, aus der Seele raus, was ich im Kern erstmal immer ganz gut und wichtig finde, weil ich bin ein Mensch, der sehr auch auf ja, Instinkte, auf Gefühle, auf Empathie geht, aber ich glaube, weil es eben so etwas, das war ja wie eine Begegnung mit einem Alien, diese Begegnung mit einem Suizid. Und es war, also ich weiß heute, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, und die habe ich übrigens auch meiner Mutter gestellt. Warum? Wie konnte er das tun? Und die nächste Frage war, ich hatte so ein enges Verhältnis zu meinem Vater. Warum habe ich nichts gespürt? Und da haben wir sicherlich uns irgendwann ab einem gewissen Punkt vermute ich was vorgemacht und haben gedacht, okay, wir haben das verstanden, wir hatten überhaupt nichts verstanden, wir hatten akzeptiert, dass es passiert war, aber weil es eben damals auch noch, ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu sehr am Stück.
Nee, das finde ich ja großartig, dass wir sie haben.
Okay,
ja.
Ich hab immer so ein bisschen Scham empfunden, wenn ich auch mit Freunden, wenn ich mit so Themen wie in der Schule, erzähl mal, wenn du nach 3 Wochen, die du einfach nicht in die Schule gegangen bist, das habe ich einfach eingestellt zu dem Zeitpunkt, ich habe mich nicht in der Lage gesehen, mir war auch egal, was das schulisch bedeutete oder sonst was, erklär mal in der Schule Mitschülerinnen und Mitschülern, dass dein Vater sich das Leben genommen hat. Also erklär das mal 1983.
Ja.
Da kommt als Reaktion, was war denn da los? Dann gibt's Eltern von Mitschülerinnen und Mitschülern, wo du irgendwann zugetragen bekommst, dass sie sagen, ja, da kann ja die Frau nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Was waren das denn für Familienverhältnisse? Und all dieser ganze Ranz, wenn Leute dann aus Unwissenheit irgendetwas rausposaunen. Das war wirklich nicht einfach. Und ich hoffe nur, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Ich habe auch den Eindruck, dass sich einiges getan hat. Und trotzdem spüre ich selbst heute noch, wenn ich Leute neu treffe und es durch irgendeinen Zufall, ich bin jetzt in einem Alter, ich sage immer, wo die Einschläge häufiger werden, ja, und wo auch immer mal von Todesfällen die Rede ist. Und irgendwann kommt die Rede darauf, ja, woran ist sein Vater denn gestorben? Ja, mein Vater hat sich sehr früh schon das Leben genommen. Dann ist immer noch, natürlich auch aus einer Unsicherheit heraus, aber es ist immer noch oft dieses im ersten Moment eher betretene Schweigen und nicht das betretene Schweigen, wenn der Vater an einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs verstorben ist. Es ist ganz erstaunlich, aber es ist einfach immer noch so. Und das projiziert auf das Jahr 1983. Da können Sie sich vielleicht vorstellen, ja, dass das noch eine ganz andere Veranstaltung war.
Herr Professor Hegel, oder?
Ja, der große Unterschied zu der Situation, dass man jetzt plötzlich als junger Mensch hört, ein Elternteil ist plötzlich verstorben, ist beim Suizid natürlich auch, dass immer die Frage ist, warum habe ich es nicht gemerkt oder bin ich schuld? Und ich halte es mir für ganz, ganz wichtig, dass man sich da klar macht, dass das ja in aller Regel in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung erfolgt und dass da der Hauptschuldige diese Erkrankung ist und nicht die Familie, auch wenn es da Konflikt gab und Streit und alles Mögliche. Es ist die Erkrankung. Und diese Erkenntnis, die hat man ja am Anfang nicht. Ne? Und man gibt sich dann immer selber die Schuld. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was geändert, aber ich sehe das genau wie Sie, Herr Buschmann, dass da nach wie vor sehr viel Unsicherheit ist und viele Fragen im Raum stehen, wenn jemand durch Suizid verstirbt.
Aber es hat sich zum Beispiel medial insofern was geändert, dass nicht darüber berichtet wird. Man ahnt es zwar natürlich, wenn so Fälle geschildert werden, ja, aber es wird nicht explizit erwähnt. Also, und da hält sich ja auch die Boulevardpresse dran. Mir ist es zumindest aufgefallen, dass es nicht mehr explizit erwähnt wird.
Das ist vor dem Hintergrund, um Nachahmungssuizide eben möglichst zu verhindern, weil das gibt's, dass Menschen dann meinen, sie können den gleichen Weg gehen wie jemand, den sie bewundert haben. Deswegen versucht man hier bei der Berichterstattung vorsichtig zu sein und nur zu berichten, wenn es unbedingt sein muss. Das ist richtig, aber das ist ein bisschen ein Thema, wie kann man Nachahmungssuizide verhindern. Deswegen gibt es da bei den Zeitungen auch so gewissen Kodex, ja, dass da nur vorsichtig berichtet wird, ohne dass man über den Ort und das genaue Vorgehen berichtet und auch dann, was früher oft passiert ist, dann ja sozusagen Verständnis zeigt, dass eben das Leben so schlimm war und ja, so weiter. Es ist eben meistens nicht die Lebensumstände, sondern einfach, dass der Mensch das Pech hat, eine schwere Erkrankung meistens, eine Depression gehabt zu haben. Ich denke, wird bei Ihrem Vater ja auch so gewesen sein, Herr Buschmann.
Ja, ich bin dann irgendwann so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen, also mit Jahrenverspätung, und bin dann auch auf den Hausarzt meines Vaters getroffen, ganz, ganz fantastischer Mann. Und der hatte natürlich auch damals mit meiner Mutter schon gesprochen und hatte, und nochmal, wir reden vom Jahr 1983, und der hatte gesagt, Ihr Mann ist krank, Sie können da im ersten Schritt jetzt keine Verantwortung für übernehmen, Sie können nur helfen. Also der hatte tatsächlich als ganz normaler Hausarzt, ich sage das jetzt mal, ich bin kein Professor, ich bin kein Mediziner, ganz laienhaft, der hatte den richtigen Riecher. Also das war so ein Hausarzt alten Schlages, der hat sich noch, das hat es früher noch gegeben, mit seinem Patienten wirklich beschäftigt und hatte längst rausgefunden, dass da etwas im Argen ist und wohl auch intensivere Gespräche mit meinem Vater geführt. Das habe ich jetzt Jahre später erfahren. Meine Mutter wusste davon, meine Schwester und ich hatten wirklich keinen blassen Schimmer. Deshalb hat mich das auch oder uns das auch dermaßen getroffen. Aber ja, aus heutiger Sicht, oder was heißt aus heutiger Sicht, er hatte ganz sicher, er hatte Depressionen, ja.
Und das ist die Schuldige, diese Erkrankung. Ja. Ne? Also die Schuld muss man auf die Erkrankung legen und nicht bei sich selber suchen. Es nehmen sich auch Menschen in der Depression das Leben, die ein wunderbares Umfeld haben. Und vielleicht noch ein Punkt, warum habe ich es nicht erkannt? Es passiert ja leider auch in Kliniken, in psychiatrischen Kliniken, wo eigentlich die Experten sitzen sollten, dass diese nicht erkennen, wenn einer das sehr gut versteckt, wie groß die Lebensgefahr im Augenblick ist, in der steckt. Also auch da muss man sich nicht unbedingt Vorwürfe machen, denn selbst Experten können das übersehen und Menschen, die da geschickt sind, die können das einfach so gut verbergen, dass das selbst den nächsten Angehörigen nicht mitbekommen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Frage, glaube ich, das hat auch jetzt dann nichts damit zu tun, dass es vor über 40 Jahren war, diese Frage wird sich jeder erstmal stellen. Da hätte ich, also die Frage, die ich mir am häufigsten gestellt habe, war wirklich, weil ich hatte eine sehr enge Bindung über den Sport eben auch zu meinem Vater. Das war, also meine Schwester, das war so ein das war so ein typisches Papa-Tochter-Ding. Und wenn da mal was nicht so gelaufen ist, dann hat er sie auch nicht verstanden, weil Männer Frauen nicht immer verstehen und umgekehrt. Und wir waren so auf einer Wellenlänge. Da war Sport, Sport, Sport. Und ich habe immer gedacht, ich weiß alles über meinen Vater. Und mein Vater dachte sicherlich auch alles über seinen Sohn zu wissen. Und da ging kein Blatt Papier dazwischen. Und natürlich habe ich mir immer die Frage gestellt, wie konnte es sein, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich war auch dann, als ich gehört habe, dass meine Mutter von diesem ersten Suizidversuch wusste, dass meine Mutter häufiger, wenn er sich verabschiedet hat, er hat also in einer anderen Stadt gearbeitet, ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, wenn er sich dann am Wochenende, Ende des Wochenendes verabschiedet hat, dass sie oft so ein Ziehen in der Magengegend hat. Da habe ich immer gesagt, wie konntest du uns das verschweigen? Aber es war eben so, sie wollte uns damit nicht belasten. Ich glaube, im Nachhinein jetzt mit all dem, was man Jahrzehnte später weiß, hätte man vielleicht gesagt, wäre es nicht vielleicht doch der bessere Weg gewesen, als Familie gemeinsam mit ihm, als Betroffenen, als Kranken gegen diese Krankheit zu arbeiten. Aber auch da nie ein Vorwurf an meine Mutter. Ich habe das zwar als junger Erwachsener dann mal gesagt, aber im Nachgang, wie gesagt, vor allem später, als ich mich dann mal so ein bisschen, das gehört jetzt hier nicht hin, aber auch mit mir selbst beschäftigt habe, habe ich dann erkannt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Das Arschloch ist die Krankheit.
Mhm, ganz genau. Ne? Das ist sehr schön formuliert.
Das heißt, man hat auch als Angehöriger kaum eine Möglichkeit oder gibt es Warnzeichen, auf die man achten kann?
In dem Fall gab es ja schon mal einen Suizidversuch und nicht selten gibt es auch Warnzeichen und natürlich sollte man darauf reagieren. Aber wie schon gesagt, selbst in einer psychiatrischen Klinik passiert es, dass man die tatsächliche Lebensgefahr, in der der Mensch ist, doch nicht erkennt, ja, wenn der das nicht sagt und nicht will. Ich vermute, dass ihr Vater wahrscheinlich auch nicht wollte, dass ihre Mutter mit ihnen redet. Mhm. Vermute ich mal. Das kommt dazu, dass viele Menschen mit Depressionen nicht wollen, dass das als Erkrankung akzeptiert wird, die selber auch nicht akzeptieren. Die wollen auch nicht als krank gesehen werden. Die haben auch nicht das Gefühl, man kann ihnen helfen. Das kommt dazu, dass es sehr schwer ist für Menschen mit Depressionen, damit so offen umzugehen, dass sie sich Hilfe holen. Aber immerhin, beim Hausarzt ist ja Vater ja gewesen. Ich weiß nicht, ob er auch beim Facharzt gewesen ist.
Nee, das war er tatsächlich nicht. Ich habe mich immer so ein bisschen, oder ihn habe ich im Grunde da rausgeredet. Ich glaube, das war damals auch noch viel, viel weniger verbreitet. Ich denke, dass es deutlich weniger Psychotherapeuten gab, dass es dieses Fachgebiet, wo sich mit Depressionen beschäftigt wird, in der Form, das wird es schon gegeben haben, aber war wahrscheinlich noch, da kennen Sie sich jetzt tausendmal besser aus als ich, aber wahrscheinlich eher so in den Anfangszeiten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, zumindest für Ältere, ich meine, es gibt ja auch heute noch, ist ja auch eine bestimmte Form, so Altersdepressionen, also Leute, die sich vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht fühlen, nicht mehr akzeptiert fühlen. Ich glaube, für Ältere ist es dann auch ein Riesenproblem, sich das einzugestehen. Ich glaube wirklich, selbst wenn die diagnostiziert bekommen, du bist krank, du bist nicht falsch oder ein Trottel oder sonst was, sondern du bist krank. Sie können sich das nicht eingestehen, weil diese Krankheit, und das macht sie so tückisch, sie ist nicht greifbar wie andere. Also ich glaube, klar, jetzt wird jeder Wissenschaftler sagen, doch, man, da gibt es Prozesse, die im Kopf, im Hirn passieren. Jetzt will ich aber auch hier keinen Unsinn erzählen, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele, meinen Vater würde ich zumindest auch über 40 Jahre später noch so einschätzen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der vor dem Doktor gesessen hat, der gesagt hat, Herr Buschmann, Sie sind krank, Sie haben Depressionen. Sie packen das im Moment nicht. Das Leben, das Sie da führen, das ist schwierig. Dann wird der gesagt haben, was wollen Sie jetzt von mir? Wollen Sie mir erklären, dass ich meinen Job nicht mehr schaffe, dass ich nicht für meine Familie sorgen kann, dass ich kein glücklicher Mensch bin? Was bilden Sie sich ein? Ich glaube, genau so werden die Gespräche gelaufen sein. Das kann ich mir echt gut vorstellen.
Ja, das kann sehr gut sein, denn es ist eher die Regel, dass man am Anfang sich dagegen wehrt, die Diagnose Depression zu bekommen. Das hatten wir auch in anderen Podcasts, dass unsere Gäste gesagt haben, wichtig war der Moment, wo ich es akzeptiert habe und gesagt habe, ich habe einfach dieses blöde Pech, diese, ja, wie Sie sagen, Scheißkrankheit am Hals zu haben. wenn man diesen Schritt mal gemacht hat, na, dann kann man anfangen, mit ihr so umzugehen, wie andere, die auch eine schwere Erkrankung möglicherweise haben, und versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, das zu akzeptieren, aber sehr viele machen diesen Schritt eben sehr, sehr lange Zeit nicht.
Und ich meine, Herr Buschmann, Sie haben schon mehrfach darauf hingewiesen, wir reden über 1983. Mhm. Und jetzt war, sage ich mal, als Küchenpsychologe, 1983 war psychische Erkrankung noch ein viel größeres Tabu, als es heute ist. Würde ich behaupten. Und ja. Sie reden von Hagen. Ich bin aufgewachsen in Nürtingen, am Fuß der Schwäbischen Alb. Wenn ich mir überlege, was da war, es gab da zwei psychiatrische Kliniken. Die eine war Zwiefalten und die andere war Winnenden. Und das war die Diagnose. Ja. Es hieß, wo ist die Mutter von dem, diesen Zwiefalten? Ja? Mhm. Also man hat da einen Mantel des Schweigens drüber gebettet. Das ist nicht vergleichbar mit heute. Mhm.
Ja, wenn ich da vielleicht, Herr Professor, ganz kurz noch, das war etwas, da kann ich mich auch wie heute noch dran erinnern, es war die Beerdigung meines Vaters. Also da waren, also er war im Sport sehr engagiert, Hagen, Basketball, er war Jugendwart beim Bundesligisten, ich habe in dieser Jugend gespielt, er war vermeintlich beruflich erfolgreich bei einem großen Lebensmittelhersteller und Familie toll, alles super. Und dann waren da tausende von Menschen, ist kein Witz jetzt, ne, bei dieser Beerdigung, und wir sind in dieser Kapelle und es wird vom Pfarrer eine Trauerrede gehalten und es wird aber alles getan, dieses Wort Selbstmord hieß es damals doch, also Suizid, also habe ich damals nirgendwo gehört, Selbstmord hieß es, und das auf jeden Fall nicht in den Mund zu nehmen, dieses Wort. Es wurde drumherum geredet. Und ich habe da gesessen und natürlich sowieso, das ist ja alles wie ein Film, der in einem anderen Kinosaal nebenan stattfindet oder so, vor mir abgelaufen. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann haben ganz viele Leute geredet und es wurde überall erzählt, was für ein toller Mensch er war und unverständlich und dass er so früh gehen musste. Und ich habe, Entschuldigung, ich bin heute wieder mit der Fäkalsprache unterwegs hier. Ich bitte das beim Podcast betreiben.
Ja, nee, aber das ist ja ein Erfolgsgeheimnis, ne? Man muss ja auch dazu stehen.
Die sind mir alle so auf den Sack gegangen, weil es für mich Pharisäertum war. Und das macht übrigens, wie ich finde, das macht das Trauern und das Leiden, diese Trauerarbeit noch viel schwieriger, dass man, nochmal, ich hoffe und glaube, dass das heute besser ist, aber ich habe gelehrt bekommen, dass sie mich alle anlügen, dass sie alle nicht die Wahrheit, zumindest wollen sie nicht die Wahrheit wissen und schon gar nicht aussprechen. Das hat es mir als Angehörigen, als Sohn unfassbar schwer gemacht. Ich habe Leute erlebt, die sind 5 Meter vor mir auf den Friedhof gegangen, als es zum Grab ging, und haben getuschelt. Ja, da kann ja die Ehe auch nicht richtig gewesen sein. Da bin ich hingegangen und habe eine Ohrfeige verteilt. Rums, auf dem Friedhof. Zack.
Ja, aber ich möchte mal ein bisschen eine andere Sichtweise. Ich meine, im Grunde gibt es ja auch Privatheit. Ne? Mhm. Und es ist ja auch nicht unbedingt nötig, dass man, wenn jemand verstirbt, sagt, woran er verstorben ist. Also jetzt kann man auch ein bisschen von der Seite sehen. Mhm. Und ich kann das schon verstehen, wenn jetzt Angehörige sagen, das ist etwas, was wir in der Familie besprechen. Das muss jetzt nicht viele andere Menschen auch gesagt werden. Ich verstehe Ihren Punkt sehr, sehr gut, dass Sie das so erlebt haben als junger Mensch, dass da nicht ehrlich vorgegangen ist. Aber es gibt ja auch Privatheit.
Aber es war ja bekannt, das ist ja der Punkt. Okay, es war ja drüber gesprochen worden. Okay, ja, dann verstehe ich. Und dann ist in der Öffentlichkeit, da kriege ich ja erst recht Pickel dann. Ne?
So in dem Punkt verstehe ich Sie sehr gut. Okay. Ne? Vielleicht nochmal einfach nur Zahlen. Ich meine, ist auch interessant, wir hatten in den 80er Jahren hatten etwa 9% der Frühberentungen waren wegen psychischen Erkrankungen. Jetzt sind es 42%. Nicht, weil wir mehr Erkrankte haben, sondern weil mehr Menschen heute eine Diagnose kriegen. Früher wurde die einfach nicht gestellt, wegen dem Stigma, Depression, aber auch andere psychischen Erkrankungen. Das ist genau das, was Sie sagen, dass in diesen 80er Jahren eben das Tabu, das Stigma noch viel, viel höher war. In den gleichen Zeitraum übrigens ist die Zahl der Suizide zurückgegangen, von 18.000 auf jetzt etwas mehr als 10.000. Mhm. Hat aller Wahrscheinlichkeit nach was damit zu tun, dass eben mehr Menschen sich Hilfe holen heute, dass sie häufiger eine Diagnose bekommen, eine korrekte Diagnose und nicht eine Ausweichdiagnose, Rückenschmerz, Migräne oder irgend sowas. Also da hat sich sehr, sehr viel getan zum Guten. Ich sage immer, eine ganze Kleinstadt nimmt sich heute weniger das Leben als vor 45 Jahren.
Was war denn dann für Sie, Herr Buschmann, der Auslöser, nach vielen Jahrzehnten damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, ich habe dann irgendwann so gedacht, dass genau das, was ich jetzt gerade so in meiner Art mit etwas harscheren Worten so beschrieben habe, das kann doch nicht wahr sein, dass das ein Tabuthema ist, dass das stigmatisiert wird, dass es am Ende geht's ja tatsächlich, also fast mehr dann um die Hinterbliebenen, um die Angehörigen. Ja. Weil wenn es einen Suizid gegeben hat, dann ist der oder diejenige weg. Aber die unter den Folgen in Anführungsstrichen zu leiden haben, nee, wir streichen die Anführungsstriche, die darunter leiden. Da wollte ich einfach, dass das klar wird, dass man, ja, ich wollte immer sagen, man hat keine Schuld, man ist nicht, man hat nicht zugeguckt, wie jemand in sein Unglück gelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kannst du, ich habe es ja bei meinem ersten Buch, Am Ende kackt die Ente, da haben wir schon wieder so einen Ausdruck dabei, ne? da habe ich es ja im Vorwort habe ich es geschrieben, weil ich diese enge Bindung zu meinem Vater hatte und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dass er das hätte erleben können, dass ich ja ein einigermaßen erfolgreiches Berufsleben hatte. Und weil es sich im Sport abgespielt hat, hätte ich mir gewünscht, dass er das erlebt. Und dann habe ich so gedacht, und dann wegen dieser verflixten Krankheit hat er das nicht erleben können. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du damit Leuten hilfst, dass sie sowohl als Angehörige als auch, das ist jetzt ein hehrer Wunsch, vielleicht sogar als Selbstbetroffene sagen, ja, ich versuche mit und irgendwann dann auch, ich glaube, man muss erstmal mit und dann irgendwann gegen diese Krankheit arbeiten. Ich glaube, das mit ist entscheidend, weil man sie einfach, ist ja gerade schon angeklungen, ich glaube, man muss sie, da habe ich jetzt gut reden, weil es mich tatsächlich nicht betrifft, aber ich glaube, man muss sie wirklich erstmal akzeptieren. Und ich habe gedacht, wenn ich denn, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Bücher verkauft worden sind, 100, 150.000, wenn das 100.000 Menschen gelesen haben und dann geben sie es noch an die Kinder weiter und die lesen das auch noch, dann vielleicht erwischst du ein paar, die da irgendwas von mitnehmen. Ich habe es ganz sicher nicht erzählt. Der Typ Mensch bin ich nicht. Das merkt man auch, glaube ich, um da irgendwie so weinerlich daherzukommen. Und ich habe ein schwieriges Leben. Ich glaube sogar im Nachhinein, dass ich einer der Hinterbliebenen bin, bei allem Schmerz, den mir diese Geschichte bereitet hat, den uns diese Geschichte bereitet hat. Geht ja logischerweise für meine Schwester und meine Mutter ganz genauso. Dass es am Ende, jetzt kommt gleich ein spannender Punkt, es hat mich geprägt. Und am Anfang habe ich gedacht, oh geil, da war ich übrigens genauso wie die ganzen Trottel in den 80er, 90er Jahren. Es hat mich härter gemacht. Das ist natürlich plumper Quatsch. Ne? Härter muss einen das nicht machen. Aber jetzt sage ich was kaum jemand so richtig nachvollziehen kann wahrscheinlich. Aber diese Geschichte mit allem drumherum habe ich akzeptiert und sie gehört zu mir. Und es gehört die Form der Krankheit und die Form des Todes meines Vaters auch zu mir. Und dafür schäme ich mich keine Sekunde. Und er müsste sich dafür auch nicht schämen. Er war krank.
Ja, Herr Professor Hegel, das ist ja fast ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Schlusswort. Oder?
Ja.
Oder habe ich was vergessen, was man vielleicht noch darauf hinweisen könnte. Aber ich muss mal jetzt ganz kurz sagen, man hat jetzt auch heute in dem Gespräch Frank Buschmann gemerkt, Frank Buschmann ist und bleibt Frank Buschmann. Das ist auch Teil Ihres Erfolgs oder wahrscheinlich der entscheidende Teil Ihres Erfolgsrezepts. Auch bei einem ernsten und sehr privaten Thema ist Frank Buschmann Buschi. Und das ist ja das, was die Fans wirklich hören wollen und was auch nur sehr wenige können, weil jetzt auch bei so einem Thema dann plötzlich in so eine völlig andere Modulation zu bleiben, nee, es kommt einfach genau der Sound, sage ich mal, den man gewohnt ist und den man auch hören will und der auch entscheidend mit dazu beiträgt, so ein ernstes Thema zu vermitteln. Also vielen Dank nochmal an der Stelle.
Ja, gerne. Ist hoffentlich ein Beleg dafür, dass ich bei all dem, was ich da beruflich mache, kein Theater veranstalte, sondern das bin ich wirklich.
So ist es, ja.
Und ich freue mich tatsächlich, das hätte ich jetzt hier so von Ihnen in der Form, bis ich davon hörte, wie engagiert Sie da sind, Herr Schmidt, auch gar nicht so erwartet, dass wir über dieses Thema hier so reden können. Und ich bleibe dabei, ich halte das für unfassbar wichtig, dass das nicht in irgendeine Ecke geschoben wird, wo es nicht hingehört, sondern das gehört öffentlich thematisiert, ich habe immer die Hoffnung, dass es dann Menschen hilft. Vielleicht eins noch, weil ich das Anfang des Gesprächs gesagt habe, weil ich möchte mal hier einen Dank noch auf diesem Weg loswerden. Das ist an meine Therapeutin, Frau Dr. Mendel. Wie gesagt, wir haben eigentlich eine Therapie gemacht. Warum ist meine Ehe in die Binsen gegangen und was ist bei meiner Ex-Frau und mir schiefgelaufen? Und am Ende habe ich übrigens auf einem Stuhl gesessen, vor einem anderen Stuhl, der war leer, und ich habe gesprochen mit meinem Vater. Und das war rund 30 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Und da habe ich mit ihm alles geklärt, was ich schon viele Jahre geklärt geglaubt hatte. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Das ist vielleicht eine Empfehlung an alle, die, wenn es denn leider, leider so weit gekommen ist, Hinterbliebene sind. Stellt euch dem Ganzen, verurteilt niemanden und schon gar nicht euch selbst, und versucht, die Trauer wirklich zu verarbeiten.
Gibt es auch Selbsthilfegruppen, die man zumindest in größeren Städten finden kann, wo man mit anderen sich austauschen kann, die was Ähnliches erlebt haben, auch Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Also da gibt es häufig auch Angebote.
Ja, Frank Buschmann, vielen Dank, hat mich sehr beeindruckt.
Ich danke.
Ja, alles Gute bei der reduzierten Arbeitswelt, und ich hoffe aber, dass es nicht ein endgültiger Abschied ist, weil so viele haben wir nicht.
Na, ein bisschen mache ich noch.
Ja, die auch mal vor allen Dingen einen Satz raushauen, ohne dass hinterher eine Brigade kommt, die den analysiert und entschuldigt, und ich hoffe, ich wollte keinen verletzen und so weiter, sondern es gibt, wie gesagt, nicht so viele. Für mich war es eine große Freude. Alles Gute, und dass Sie weiterhin... Eins wollte ich noch wissen, gab es denn Reaktionen aus dem Kollegenkreis?
Ja, es waren viele, auch heute, oder ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass es dann auch da bekannt wurde. Es waren schon viele, die auch so ein bisschen gedrosselt reagiert haben, aber das ist einfach Unwissenheit. Das ist einfach immer noch so, dass es die große Unbekannte ist, Depression. Aber ganz viele übrigens auch, die gesagt haben, Chapeau, und finden wir auch gut, dass du das öffentlich machst. Wie gesagt, eigentlich, dass man das besonders betonen muss, dass man es öffentlich sagen kann, ist das Problem, aber wir arbeiten alle gemeinsam dran.
So ist es.
Vielen Dank auch von meiner Seite,
ja? Herr Buschmann. Ich danke Ihnen.
Danke an die Hörerinnen und Hörer. Sie können uns, wie gesagt, überall dort hören, wo man Podcasts hören kann. Und der Gast heute war sehr, sehr beeindruckend und ich bin überzeugt, sehr hilfreich. Frank Buschmann. Herr Buschmann, alles Gute und bei anderer Gelegenheit.
Danke, bei anderer Gelegenheit.
Ja, tschüss.
Ciao.